Durch unsere Entscheidung für eine kapitalistische Wirtschaftsweise lassen wir zu, dass die Regeln und Gesetzmäßigkeiten dieser Wirtschaftsweise alle Poren unserer Gesellschaft durchdringen. Alle Bereiche der Gesellschaft werden so aufgestellt, dass sie rentabel sein müssen und jemand damit Gewinne einfahren kann. Geld und Geldvermehrung ist der Leitstern unseres gesellschaftlichen Lebens. Oder mit den Worten von Erich Fromm: Es dreht sich alles um das Haben und nicht um das Sein.
Das ist Norbert Bernhold, der mit Petra Maria Große-Lordemann von der Akademie Solidarische Ökonomie über Demokratie spricht. In dieser 20. Podcast-Folge beschäftigen wir uns ausführlicher mit dem Thema Demokratie. Es soll darum gehen, zentrale Schwachstellen der heute praktizierten Demokratie in den Ländern der westlichen Welt zu benennen. In dieser Folge geht es explizit um das Verhältnis von Demokratie zu unserer kapitalistischen Wirtschaftsweise. Wer hat hier das Sagen? Die Demokratie? Oder doch eher das Wirtschaftssystem? Viele der hier vorgetragenen Gedanken beziehen sich auf das kürzlich erschienene Buch von Norbert Bernhold mit dem Titel »Resonante Demokratie – Gestaltungsmöglichkeiten für eine selbstwirksame Gesellschaft«. Es ist in der Buchreihe »Impulse für eine solidarische Gesellschaft« erschienen. Die Verlagsangaben sind in den Shownotes enthalten. Wir danken unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und Mitdenken. Danke auch an diejenigen, die uns auf der Seite der Akademie oder der Facebook-Seite Kommentare hinterlassen oder Fragen stellen. Über Reaktionen freuen wir uns immer, über Kritisches wie Wohlwollendes. Die Krisen überwinden. Alternativen zur kapitalistischen Wirtschaft. Eine Podcast-Reihe von Autoren der Akademie Solidarische Ökonomie.
Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Norbert und Christoph, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts »Die Krisen überwinden – Auswege aus der kapitalistischen Wirtschaftsweise«. Norbert, heute starten wir mit der zweiten Folge unserer Serie zur Demokratie in der Krise. In der ersten Folge haben wir einige Kritikpunkte an der heutigen Demokratiepraxis aufgegriffen. Worum geht es in der zweiten Folge?
Wir wollen uns heute die recht problematische Beziehung zwischen Wirtschaft und Demokratie genauer anschauen. Politik ist nur der Spielraum, den die Wirtschaft ihr lässt. So hat das mal der Kabarettist Hildebrand formuliert. Wenn dieser Satz stimmt, dann müssen wir uns über die derzeitige Demokratiemüdigkeit natürlich eigentlich nicht wundern. Artikel 20 des Grundgesetzes bestimmt ja, dass alle Staatsgewalt vom Volk ausgehen soll. Damit kann ja nicht gemeinsam, dass einige wenige VertreterInnen aus der Wirtschaft darüber bestimmen, wie wir in zentralen Punkten unser gesellschaftliches Leben zusammen gestalten. Es sollen ja vielmehr alle, also wirklich alle Bürger und Bürgerinnen einbezogen werden. Das heißt, es muss ein Primat der Politik vor der Wirtschaft geben, wenn wir es ernst meinen mit der Demokratie.
Der Soziologe Rainer Forst spricht von einem ökonomischen Imperativ, dem wir uns durch unsere Entscheidung für eine kapitalistische Wirtschaftsweise unterwerfen. Ein Imperativ ist aber genau das Gegenteil von Demokratie. Er duldet keinen Widerspruch, keine Teilhabe, keine Gestaltung. Hat in unserer Gesellschaft wirklich die Ökonomie das Sagen? Gibt es vielleicht auch einen Mittelweg, um Ökonomie und Demokratie miteinander zu verbinden?
Naja, wenn wir in die Geschichte der Bundesrepublik schauen, sehen wir, dass es immer wieder Versuche gab, einen Ausgleich zu schaffen. Ich erinnere nur an die Idee der sozialen Marktwirtschaft, mit der die Bundesrepublik zumindest in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg ja ganz gut gefahren ist, bis dann Ende der 70er Jahre die Ideen der wirtschaftsliberalen Ökonomie sozusagen die soziale Marktwirtschaft verdrängt haben.
Seit den 1990er Jahren wurde der neoliberale Wirtschaftskurs endgültig zur dominierenden Erzählung. Der freie, weitestgehend demokratisch unkontrollierte Markt wurde zum Maß aller Dinge. In jeder Ecke der Gesellschaft wurde privatisiert und kapitalisiert. Seitdem reden wir nur noch von Märkten, wenn es um die Erledigung wichtiger gesellschaftlicher Aufgaben geht. Das Wohnen, die Gesundheit, die Bildung, die Wasserversorgung und so weiter. All diese zentralen Bereiche des Zusammenlebens sollen ausschließlich, also unter Ausschluss des Staates, der Markt richten.
In der Praxis bedeutet das, dass in erster Linie die Interessen der Kapitalgeber und Geberinnen bedient werden müssen. Demokratie ist ihr eher lästig und störend. Sie wird zu unliebsamen, nur ungern geduldeten Mitspielerinnen und verliert ihre Rolle als Richtungsgeberin. Der demokratische Staat wird diskreditiert.
Wir wollen in dieser Folge aufzeigen, wie die kapitalistische Wirtschaftsweise allmählich jeden Winkel unseres Tagesablaufes erobert und auch das Denken über unser eigenes Ich entscheidend prägt.
Wir schauen auf die Gewinner und die enorme gesellschaftliche Macht der Wirtschaft. Ebenso schauen wir aber auch auf die Kehrseite, auf die immer ungleichere Verteilung von Vermögen und Einkommen. Und diese Spaltung der Gesellschaft in Verbindung mit einem falschen Wohlstandsversprechen wird vollkommen zu Recht von vielen AutorInnen als eine zentrale Ursache für die Krise der Demokratie angeführt.
Die angeblichen Gesetzmäßigkeiten der Wirtschaft.
Wir wollen keine falschen Erwartungen wecken, wenn wir über ein freiheitlich-demokratisches Zusammenleben sprechen. Es gibt unveränderbare und nicht oder kaum gestaltbare Rahmenbedingungen. Es gibt aber auch, und da wird es halt für uns interessant, Rahmenbedingungen, die wir selber machen, die sehr wohl veränderbar sind, von denen allerdings immer wieder behauptet wird, sie seien nun mal alternativlos vorgegeben.
Klar, wir Bürgerinnen können per se nicht über alles, was in unserer Umwelt und Mitwelt geschieht, demokratisch entscheiden und bestimmen. Naturgesetze müssen wir hinnehmen. Wir werden älter, wir werden krank, das Wetter ist so, wie es ist und auch die Schwerkraft können wir nicht mit Hilfe demokratischer Prozesse beeinflussen. Der Freiheitsraum, in dem sich demokratische Prozesse abspielen, ist also in jedem Fall begrenzt. Mit dieser Tatsache und auch dem Begriff Freiheit werden wir uns übrigens in der späteren Podcast-Folge noch einmal ausführlicher auseinandersetzen.
Sehr wohl können wir dagegen demokratisch bestimmen, wie wir unsere Art und Weise des Wirtschaftens gestalten. Wenn uns fast täglich von den Gesetzmäßigkeiten der Wirtschaft erzählt wird, ist äußerste Vorsicht geboten. Wir sollten genau hinschauen, wer diese Gesetzmäßigkeit so gerne betont und welche Interessen damit bedient werden. Letztlich ist es eine kleine, aber sehr einflussreiche Gruppe, die von dieser Wirtschaftsweise profitiert.
Viele wirtschaftliche Abläufe werden uns wie ein Naturgesetz dargeboten. Sie gelten als unhinterfragbar und nicht gestaltbar und sind damit allen demokratischen Prozessen entzogen. Wir alle kennen diese Allerweltsweisheiten, die wir mit der Muttermilch aufgesogen haben. Dazu gehören etwa Sätze wie: Der Mensch ist nun mal ein Egoist. Man kann sich nicht über die Gesetzmäßigkeiten des Marktes einfach so hinwegsetzen. Oder die Menschen tun nur dann etwas, wenn sie dadurch einen Gewinn erzielen. Und so weiter und so weiter.
Die Zerstörung der menschlichen Psyche.
Zur Erinnerung, durch unsere Entscheidung für eine kapitalistische Wirtschaftsweise lassen wir zu, dass die Regeln und Gesetzmäßigkeiten dieser Wirtschaftsweise alle Poren unserer Gesellschaft durchdringen. Alle Bereiche der Gesellschaft werden so aufgestellt, dass sie rentabel sein müssen und jemand damit Gewinne einfahren kann. Geld und Geldvermehrung ist der Leitstern unseres gesellschaftlichen Lebens. Oder mit den Worten von Erich Fromm: Es dreht sich alles um das Haben und nicht um das Sein.
Wir Menschen reduzieren uns damit letztlich auf Maschinen, die Geld ansammeln. In der Wissenschaft der Ökonomie degenerieren wir zum Homo economicus.
In ihrem Buch Elemente und Ursprünge totalitären Handelns sieht Hannah Arendt hier eine entscheidende Ursache für den Hang zum Totalitarismus, wenn sie schreibt:
Was moderne Menschen so leicht in die totalitäre Bewegung jagt und sie so gut vorbereitet für die totalitäre Herrschaft, ist die allenthalben zunehmende Verlassenheit, das eiserne Band des Terrors, mit dem der totalitäre Herrschaftsapparat die von ihm organisierten Massen in eine entfesselte Bewegung reißt, erscheint so als letzter Halt, als das Einzige, worauf wenigstens noch Verlass ist.
Für Hannah Arendt ist die Verlassenheit und die Heimatlosigkeit, oder man kann auch sagen, die Entwurzelung der Menschen, eine entscheidende Ursache dafür, dass sich viele Menschen für totalitäre Parteien und die zugehörigen Personen begeistern können. In dem bereits zitierten Text schreibt sie weiter über das Leben unter kapitalistischen Verhältnissen.
Dies nimmt uns unsere einzige Hoffnung, und zwar die Hoffnung, dass wir, die wir nicht der Wüste entstammen, aber ihn erleben, in der Lage sind, die Wüste in eine menschliche Welt zu verwandeln.
Eine deprimierende Analyse auch für die heutige Zeit, in der nicht wir, sondern ein anonymer Markt mit seinen Gesetzen die Regeln des Zusammenlebens bestimmen kann. Warum sollen Menschen, die sich nicht ernst genommen, nicht gesehen und gehört fühlen, Verantwortung übernehmen wollen für etwas, was sie letztlich doch nicht bestimmen können? Warum sollen diese Menschen die sogenannten bürgerlichen Parteien wählen, die an diesen Grundfesten sowieso nichts ändern wollen? Kann man sich in einer Welt, in der sich alles um Geld, Konsum, Reichtum und Selbstoptimierung dreht, zu Hause fühlen? Ohne Visionen verwildert das Volk, kann man schon im Buch der Sprüche im Alten Testament der Bibel nachlesen.
Die Macht der Wirtschaft.
Kommen wir zu einem weiteren zentralen Spannungsfeld, der Macht des Kapitals. Wir leben in einer Wirtschaftsordnung, die dem Kapital eine enorme, demokratisch aber kaum kontrollierte Macht gewährt. Norbert, warum ist das eigentlich so? Warum wird unser gesellschaftliches und vielleicht auch privates Zusammenleben so von den Interessen des Kapitals beherrscht? Warum müssen sich die Interessen des Gemeinwohls immer wieder der Macht des Kapitals unterordnen?
Naja, die Grundthese unserer Wirtschaftsweise lautet bekanntlich, dass unsere Wirtschaft nur gut funktioniert, wenn sich das Kapital stetig mehren und hohe Renditen mit dem eingesetzten Kapital erzielt werden können. Diese Bedingungen sind in der kapitalistischen Denkweise die alles entscheidende Voraussetzung für den allgemeinen Wohlstand in einer Volkswirtschaft. Das Kapital und dessen Eigentümer und Eigentümerinnen werden damit zu den wichtigsten Leistungsträgerinnen unserer Wirtschaft erkoren.
Angesichts dieser Rolle des Kapitals als entscheidender Leistungsträger unserer Gesellschaft wird dem Kapital, also genau genommen allen Menschen, die über Kapital und Eigentum verfügen, möglichst große Privilegien und weitgehende Freiheiten gewährt. Sie dürfen fast ungehindert entscheiden, wo und wie sie investieren. In großen Unternehmen bestimmen die Kapitalgeber die Richtung, nicht die Menschen, die dort arbeiten. Und auch steuerlich genießen sie enorme Vorteile. Auf Kapitalerträge fallen deutlich niedrigere Steuern an als auf Arbeit. Eigentümer von Produktionsmitteln oder Immobilien müssen kaum nachweisen, dass ihr Handeln dem Gemeinwohl dient. Die soziale Verantwortung bleibt freiwillig, nicht verpflichtend. Mit der Auflistung der Privilegien und Machtzugeständnisse an das Kapital könnten wir noch viele Podcast-Folgen füllen.
Natürlich gibt es auch ermutigende Gegenbeispiele, also KapitaleigentümerInnen, die öffentlich Verantwortung übernehmen und bereit sind, eigene Renditeansprüche einmal hinten anzustellen.
Ja, Norbert, genau. Beispielsweise die Erbin Marlene Engelhorn und Stefanie Bremer, die mit dem Verein TaxMeNow für eine gerechtere Besteuerung großer Vermögen kämpfen. Oder Unternehmer wie Josef Frick und Sebastian Reich, die, obwohl sie selbst Multimillionäre sind, offen über die zerstörerischen Folgen von Reichtum und Ungleichheit sprechen.
Das sind aber ehrlich gesagt Ausnahmen. In der Regel erleben wir etwas ganz anderes. Kein Vorstand eines DAX-Konzerns würde auch nur ein halbes Jahr weiter im Amt bleiben, wenn er den Aktionären antragen würde, auf Renditepunkte zu verzichten, um damit das Gemeinwohl zu fördern. Das wäre einfach gegen die Regeln des Systems.
Und angesichts der scheinbar nicht mal durch Umwelt- und Klimakatastrophen zu erschütternden Wertschätzung des Kapitals nutzen die Kapitalgeber weiterhin ihre Erpressungsmacht. Die Palette der Machtausübung ist beträchtlich. Sie können damit drohen, das Kapital im Ausland anzulegen. Sie können drohen, Arbeitskräfte zu entlassen oder generell Arbeitsplätze abzubauen. Sie können über gut bezahlte Lobbyisten Politikerinnen beeinflussen oder auch einfach Projektgelder streichen, die sie zum Beispiel einer Kommune zuvor versprochen haben. Auch diese Liste ließe sich noch beliebig erweitern. Geld ist Macht. Das weiß in unserer Gesellschaft jedes Kind. Derart eingesetztes Kapital scheut, vorsichtig ausgedrückt, die demokratische Teilhabe. Kapital ist eben ein scheues Reh.
Die Handlungsmöglichkeiten der Politik sind aufgrund dieses Erpressungspotenzials stark begrenzt. Von dem anfangs geforderten Primat der Politik kann in unserer Gesellschaft eigentlich nicht die Rede sein. Die Gesellschaft hat sich den Eigentümern und Kapitalgebenden faktisch ausgeliefert. Der große Verlierer ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Sollte es die Politik doch einmal wagen, dem Kapital durch strengere Rahmenbedingungen oder höhere Abgaben wirklich unbequem zu werden, wird halt die Daumenschraube angesetzt. Mit Demokratie hat das nicht mehr viel zu tun. Über Jahrzehnte hinweg haben sich Regierende, also parteiübergreifend, weniger als Gestalter eines ausgleichenden Gemeinwesens verstanden, sondern eher als Förderer des Kapitals. Vielleicht auch in der ehrlichen Hoffnung, so die Wirtschaft am Laufen zu halten. Aber wir sehen, dieser Kurs hat seinen Preis, den die Schwächsten und die Natur bezahlen müssen. Es ist ein mittlerweile versteinertes Modell, das nicht mehr in der Lage ist, die dringend notwendigen Änderungen voranzutreiben.
Bis auf wenige Ausnahmen stehen die Parteien und die Politikerinnen trotzdem hinter diesem Wirtschaftsmodell. Trotz der nicht zu übersehenden Mängel gelingt es denjenigen, die davon profitieren, das Modell als alternativlos darzustellen. Sie sind nicht einmal bereit, an in der Vergangenheit bewährte Varianten kapitalistischer Wirtschaftsweise wie der sozialen Marktwirtschaft oder der von Roosevelt in den USA praktizierten Politik anzuknüpfen. Und gleichzeitig, ein großer Teil der Bevölkerung wählt genau diese Parteien bzw. Politikerinnen. In der Annahme, dass sie besonders wirtschaftskompetent seien, obwohl ihre Politik nur einem ganz kleinen Teil der Gesellschaft nutzt, also keine Ausgewogenheit zwischen Kapital und Arbeit kennt.
Nun ist sowohl der Politik als auch den Kapitaleignerinnen natürlich klar, dass man den Bogen auch nicht überspannen darf. Im Gegenzug zu den enormen Freiheiten und Privilegien, die die Kapitalseite genießt, wird den BürgerInnen ein ständig wachsender Wohlstand versprochen. Jedes Jahr ein neues Auto, eine neue oder eine schöne weite Urlaubsreise, ganz Deutschland oder noch besser der ganze Planet soll zu einem Kaufparadies werden. Ein Schlaraffenland wartet auf uns normale BürgerInnen, wenn wir uns nur ein bisschen dafür anstrengen.
Mit diesem Versprechen vor Augen sind viele Bürgerinnen gerne bereit, auf wirkliche Teilhabe zu verzichten. Hauptsache der Konsum ist gesichert. Alles Weitere werden die da oben schon richten. Diese Haltung ist ja durchaus bequem. Sie entlässt uns Bürgerinnen aus der Verantwortung und die Belohnung für dieses Stillhalten sind im wahrsten Sinne des Wortes mit den Händen zu greifen. Unsere Waren. Solange die Regale gefüllt und die Urlaube buchbar sind, scheint uns der Preis für unser Schweigen in politischen Grundsatzfragen erträglich zu sein.
Ja, aber so ganz aufgegangen ist die Rechnung freilich noch nie. Solange es den Kapitalismus gibt, brodelt es unter dieser glatten und scheinbar heilen Welt. Immer wieder gibt es Menschen, die sich gegen die selbst auferlegte Entmündigung auflehnen. Regelmäßig werden wir alle mit dem mehr oder weniger hart ausgetragenen Konflikt zwischen Kapital und Arbeit konfrontiert, wenn zum Beispiel irgendwo gestreikt. Arbeitende Menschen haben sich immer wieder geweigert, ihre Arbeitskraft, ihre Lebenszeit ohne eine nennenswerte Form von Partizipation dem Kapital zur Verfügung zu stellen und zudem noch hinnehmen zu müssen, dafür unter Wert bezahlt zu werden.
Aber richtig brenzlig wird es, wenn der bisherige Stillhaltepakt zwischen Demokratie und Wirtschaft ins Wanken gerät. Wenn der versprochene Wohlstand ausbleibt und die schöne Konsumwelt aus den Werbekatalogen plötzlich bröckelt, dann fragen sich viele, warum eigentlich verzichten? Warum sollten wir weiter auf politische Teilhabe verzichten, wenn das Gegengeschäft, also mehr Sicherheit, mehr Wohlstand, gar nicht mehr eingelöst wird? In solchen Momenten wächst die Unzufriedenheit und mit ihr die Erinnerung daran, dass in einer Demokratie eigentlich das Volk das Sagen haben sollte. der ständige Druck zur Selbstoptimierung, das rastlose Funktionieren im Dienste des Kapitals, all das wird plötzlich nicht mehr als modern, sondern als zerstörerisch empfunden. Die Frage steht im Raum, wozu das alles, wenn es doch am Ende nichts bringt? Und genau hier liegt der Sprengsatz unter unserem gesellschaftlichen Fundament.
Es wird immer offensichtlicher, dass das materielle Wohlstandsversprechen sich nicht erfüllt. Auf der ganzen Welt und auch in Deutschland wächst der Reichtum einiger weniger in kaum vorstellbaren Größenordnung. Gleichzeitig haben immer mehr Menschen mit Armut zu kämpfen oder müssen sich für ein einigermaßen wohlhabendes Leben bis zur totalen psychischen und physischen Erschöpfung abrackern.
Nehmen wir nur das Beispiel Wohnen. Eine Familie mit zwei Kindern muss heute im Schnitt 50% des Einkommens für die Wohnung ausgeben. Entsprechend muss an anderer Stelle auf vieles verzichtet werden.
Das Stillhalteabkommen zwischen den Interessen der Bürgerschaft und den weitgehend unkontrollierten Interessen der KapitaleigentümerInnen scheint ernsthaft gefährdet zu sein. Die Menschen sehen zusehends, dass die Versprechen unserer Wirtschaftsordnung nur auf den ersten Blick verführerisch sind. Wir sprachen eben schon von der Verkümmerung des menschlichen Seins. Es kommen weitere, nicht mehr zu kaschierende Mängel dieses Abkommens hinzu.
Neben dem längst brüchigen Wohlstandsversprechen werden auch andere fundamentale Schwächen unseres Systems für immer mehr Menschen sichtbar. Die sich häufenden Krisen, Klima, Flüchtlingsströme, Finanzmärkte, Umweltzerstörung verunsichern die Bevölkerung tief. Und es wird immer deutlicher, mit der Logik unserer kapitalistischen Wirtschaftsweise stimmt etwas grundsätzlich nicht.
Am deutlichsten wird dies vielleicht beim Thema Wachstum. Politik und Wirtschaft fordern gebetsmühlenartig weiteres Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig wissen wir alle, dass ewiges Wachstum auf einem endlichen Planeten nun mal gar nicht möglich ist.
Als gäbe es das Problem gar nicht, wird das Wachstum weiterhin forciert. Wir haben in Deutschland dieses Jahr bereits Anfang Mai alle Ressourcen verbraucht, die uns die Erde für 12 Monate zur Verfügung stellt. Wir leben also systematisch auf Kosten der Zukunft und tun dennoch so, als sei das ganz normal.
Die Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft sowie meist gut situierte BürgerInnen halten stur am Status quo fest. Sie ignorieren, was sich nicht mehr ignorieren lässt, versuchen weiterhin mit den Mitteln und Instrumenten, die in der Vergangenheit für sie erfolgreich waren, einfach weiterzumachen.
Diese Entwicklung ist zweifellos auch ein Versagen unserer gegenwärtigen Demokratie. Sie ist nicht in der Lage, sich gegen die Vorherrschaft ökonomischer Interessen durchzusetzen. Die Macht der Kapitaleigner wirkt wie ein schwerer Hemmschuh. Sie bremst die notwendige Weiterentwicklung, als liege ein Denkverbot über der Gesellschaft. Statt echten Wandels erleben wir hektische Reformchen innerhalb eines Systems, das seine Grenzen längst erreicht hat, streiten über Nebenschauplätze und lassen die wichtigen Fragen links liegen.
Die große Enttäuschung und die allgemeine Ermüdung.
Wir führen bis heute keine ehrliche gesellschaftliche Diskussion. Durch die Aussicht auf ungebremsten Konsum einerseits und die täglich erfahrbare Ohnmacht gegenüber den Wirtschaftsinteressen andererseits verdrängen die Bürgerinnen die eigentlichen, sich aufdrängenden Fragen und verwenden dafür enorm viel Energie für vordergründige Probleme, die sie dann aber auch nicht richtig lösen können. Der Preis, den die Gesellschaft für diese Verdrängung zahlt, ist hoch. Nicht nur, dass sich die seit Jahren bekannten ökologischen, sozialen Probleme zunehmend verschärfen. Mit der Verdrängung zerstört die Gesellschaft auch die selbst formulierten Ideale einer gelingenden Demokratie. Wenn die Regeln einer weitgehend dysfunktionalen Wirtschaft offensichtlich nicht verhandelbar sind, hat es auch keinen Sinn, darüber zu diskutieren.
Ja, denn wenn bestimmte wirtschaftliche Regeln nicht einmal mehr zur Debatte stehen, wenn sie als alternativlos gelten, dann verliert die Demokratie ihren Sinn. Dann gibt es keine politische Gestaltung mehr, sondern nur noch Verwaltung von Sachzwängen.
Fassen wir nochmal zusammen. Die Ökonomie bestimmt das gesellschaftliche Zusammenleben. Sie bestimmt nicht nur unseren Alltag, sie greift auch in größere ökologische Kreisläufe ein und verändert so das gesamte Leben auf dem Planeten Erde. Die BürgerInnen fühlen sich angesichts der faktischen Übermacht der Kapitaleigner klein und ohnmächtig. Und angesichts dieser Gemengelage zwischen Ohnmacht dem letzten Walzer auf der Titanic und brutalster Zerstörung stehen wir alle auf ganz unsicherem Boden und suchen dringend nach einem festen Halt.
Wir klammern uns an irgendwas fest, werden dogmatisch und haben wenig Neigung, auch andere Sichtweisen zuzulassen, unterscheiden rechthaberisch zwischen den richtigen und den falschen Positionen. Zwischentöne gehen dabei unter. Das alles sind keine guten Voraussetzungen für eine lebendige Demokratie.
Tja, die Konflikte spitzen sich zu. Die Auseinandersetzungen werden immer unversöhnlicher geführt. Und eine bedeutende Rolle spielen dabei natürlich die sozialen Medien, die riesige Informationsflut, die auf uns alle herabprasselt. Richtiges ist von Falschem vielfach kaum zu unterscheiden und vieles, was wir heute als politische Debatte wahrnehmen, ist in Wahrheit vor allem eins, Ausdruck von allgemeiner, emotionalisierter Unsicherheit.
Algorithmen bevorzugen das Aufregende, das Polarisierende. Die Medien greifen das auf und plötzlich bestimmt nicht mehr das Wichtige den Diskurs, sondern das, was Reaktion triggert. Es entsteht Tempo, wo man eigentlich Tiefe bräuchte. Und wenn wir ständig im Reizmodus sind, verlieren wir den inneren Raum, um wirklich nachzudenken. Was ist gerade wesentlich? Was ist strukturelle Ursache? Was ist nur ein Krankheitssymptom?
Und genau deshalb machen wir diese Podcast-Folgen, um den Blick wieder zu schärfen, um eine Sprache für das zu finden, was unter der Oberfläche liegt, dort, wo es wehtut, aber auch heilsam werden kann.
Die Bürgerinnen erleben sich angesichts der Übermacht wirtschaftlicher Interessen zunehmend als klein und ohnmächtig. Zwischen drohender Ohnmacht, einem Tanz auf dem Vulkan und der brutalen Realität sozialer Spaltung suchen viele nach Halt, nach einem festen Boden unter den Füßen.
Und genau hier beginnt die politische Herausforderung unserer Zeit. Wenn die gewohnten Sicherheiten bröckeln, braucht es nicht weniger, sondern mehr Demokratie. Aber eine, die diesen Namen auch wirklich verdient. Eine Demokratie, die wieder hörbar macht, was übertönt würde. Die nicht nur verwaltet, sondern auch gestaltet. Eine, in der die Bürgerinnen ihre Verantwortung nicht abschieben, sondern annehmen. Gemeinsam, vielfältig und auf Augenhöhe.
Es gibt keine einfachen Lösungen. Aber wir Bürgerinnen können neu fragen, genauer hinhören, mutiger denken. Und das nicht als Einzelne, sondern zusammen als Gesellschaft. Denn nur wenn wir Bürger mutiger denken, werden Politiker folgen, die unsere Ideen aufgreifen, weil sie darin den Willen des Volkes widergespiegelt sehen. Allerdings müssen wir dazu nicht nur unsere Art und Weise des Wirtschaftens auf den Prüfstand stellen. Wir müssen uns auch selber fragen, was wir eigentlich wollen, was uns wichtig ist. Zugegeben eine große Frage und eine uralte Frage. Ehe wir sie für uns und dieses Jahrhundert beantworten wollen, schauen wir daher in den beiden folgenden Podcast-Folgen zurück auf die Geschichte der Demokratie und dabei ganz besonders darauf, was überhaupt Freiheit und Demokratie heißen mag.
Das war die Folge 20 unserer Podcast-Reihe Die Krisen überwinden – Alternativen zur kapitalistischen Wirtschaft. Heute haben wir uns in unserer Serie über das Thema Demokratie und Wirtschaft unterhalten. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Und da wir gerade beim Geld sind, diejenigen, die unser Projekt unterstützen möchten, können eine Spende auf unser Konto einzahlen. Wer sich detaillierter mit den Fragen rund um unser Geld- und Wirtschafts- und Finanzsystem befassen möchte, dem sei nochmals unsere Buchreihe empfohlen. Sie heißt Impulse für eine solidarische Gesellschaft und die Verlagsangaben sind in den Shownotes enthalten. Abonnieren können Sie die Podcast-Folgen mit einem einfachen Klick auf den Abo-Button. Und wenn Ihnen und Euch unser Podcast gefällt, so empfehlt uns einfach weiter. Wenn Sie Kontakt mit den Autoren dieser Reihe aufnehmen wollen oder mehr über die Akademie erfahren möchten, dann besuchen Sie unsere Homepage. Ich heiße Christoph Ecken und ich kümmere mich um den Schnitt, das Marketing und das Hosting dieses Podcasts. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in der 21. Podcast-Folge. Dort geht es erneut darum, wie das Wirtschafts- und Finanzsystem mit dem System der Demokratie interagiert. Vorerst aber freuen wir uns auf Ihre Kritik, Ihre Anregungen und Ihr Mitdiskutieren auf unserer Facebook- und der Internetseite akademie-solidarische-ökonomie.de. Bleiben Sie solidarisch. Die große Enttäuschung und die allgemeine Ermüdung.